it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire.
Herzlich willkommen bei Lit My Fire, eurer Literatursendung auf Radio Dreieckland, der 102,3 MHz. Heute sind im Studio
Anna
und ich, Sebastian, am Moderationsmikrofon. Heute sind wir in kleiner Runde hier, aber wie immer mit hoffentlich großer Literatur. Unsere Kandidaten diese Woche: als Monatsbuch besprechen wir den Roman Irrfahrt, geschrieben von Twan Heymans. Außerdem besprechen wir Gloss, ein Buch der amerikanischen Autorin Kira Wilder. Und Der Duft des Wals, ein kanadischer Debütroman von Paul Rubin. Und weil das Meer in dieser Sendung sehr präsent ist, hat Anna uns entsprechende Musik herausgesucht.
Wir fangen dynamisch an in unserer Playlist über das Leben und den Ozean. Es gibt alte Bekannte und Surfrock vom Feinsten. Boston Surfboards von den Tornados war 1962 eines der ersten Surf-Instrumentals. Und später wurde der Song durch den Film Pulp Fiction legendär. Besser kann der Sommer nicht starten.
Ja, man hört es, der Sommer ist angekommen und das bedeutet für uns, das Halbjahr ist erreicht. Das heißt, unsere Fragerunde ist diese Woche eine, die sich sozusagen mit der Halbzeit widmet und unseren Fazits zur Halbzeit. Ich würde mal ganz einfach anfangen, im Positiven. Anna, was war dein Highlight bis jetzt dieses Jahr?
Von allen Büchern, die ich so gelesen habe, das ist natürlich gar nicht so einfach. Aber ich muss sagen, das Buch, was ich heute rezensiere, Gloss heißt das, das fand ich wirklich ganz fantastisch. Und da habe ich unglaublich viel Freude dran gehabt. Und ansonsten muss ich aber auch sagen, dieses Jahr war ein total starkes Jahr.
Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, weil auch ich ein Buch oder Bücher im Kopf habe, die wir hier rezensiert haben. Ich habe auch ehrlicherweise gar nicht so viel anderes gelesen dieses Jahr. Aber vor allen Dingen Beautiful Days von Zach Williams hat sich doch nachhaltig eingebrannt. Und da erwische ich mich dabei, dass ich immer noch drüber nachdenke, auch weil sozusagen das kaputte Amerika jetzt nicht weniger aktuell wird im Moment. Die zweite Frage bezieht sich auf die Zukunft. Gibt es Neuerscheinungen, denen du jetzt schon entgegenfieberst?
Tatsächlich gibt es einen Stapel an Neuerscheinungen, wo ich hinfiebere. Allerdings weiß ich noch gar nicht, was für Bücher das sind. Das liegt nämlich daran, dass jetzt bald der Booker Prize kommt. Also es ist ein ganz renommierter englischer Literaturpreis. Da werden immer das Booker Dozen, also das Booker Dutzend nominiert. Das sind dann 12 oder 13 Bücher. Und das macht mir immer total viel Spaß, da zu versuchen, alles zu lesen und mich auszutauschen mit anderen Leuten, die auch viel gelesen haben. Und dann zu gucken, ob vielleicht die eigenen Favoriten gut abschneiden und sich zu ärgern, wenn dann die guten Bücher nicht auf die Shortlist kommen. Und tatsächlich freue ich mich schon so richtig darauf, dass diese Liste kommt und dass damit das Mitfiebern wieder losgeht.
Ja, damit hast du mir eigentlich auch schon die dritte Frage geklaut, nämlich die Frage nach der beginnenden Buchpreissaison. Ich hätte gefragt, welcher Preis interessiert dich besonders? Das haben wir jetzt schon gehört. Gibt es denn jenseits des Bookers noch Preise, die du im Auge behältst und wo du sagen würdest, da muss man immer gucken, wenn man sich interessiert, was Neues erscheint?
Also ich würde sagen, natürlich der Deutsche Buchpreis, weil dann weiß man, was die Deutschen so lesen sollten und vielleicht nicht lesen. Und ich finde das immer total spannend zu sehen, worüber geredet wird oder was sozusagen auch nominiert ist. Also welche Themen und welche AutorInnen da überhaupt ins Gespräch kommen. Und was ich auch tatsächlich sehr spannend finde, das ist ein relativ kleiner Preis, das ist der Polari-Preis. Und das ist ein Preis, der wird vergeben an Bücher über LGBTQ AutorInnen und Geschichten. Und da gibt es immer einen Preis für sozusagen das beste Buch und dann nochmal einen Preis für das beste Debüt in diesem Themenbereich. Und ich finde da total spannend, dass ich diese Bücher häufig anders nie gefunden hätte. Und da gucke ich gerne rein. Und es sind vor allem diese kleinen Preise, die man nicht so richtig gut kennt, aber wo man, wenn man 1-2 Jahre lang mal guckt, feststellt, dass es so Preise gibt, die eben vielleicht noch mehr die eigenen Interessen vertreten. Und deswegen, wenn man gerne liest, finde ich, kann man mal gucken, was gibt es eigentlich so an coolen Buchpreisen und wo sind die Bücher eigentlich, die ich lesen möchte?
Da kann ich mich gerade einhängen, weil wenig überraschend verfolge ich natürlich den Prix Goncourt jedes Jahr relativ eng. Aber was vielen Leuten nicht so klar ist, dass es neben dem Hauptpreis auch so Untersektionen gibt, die deutlich weniger Aufmerksamkeit bekommen. Und ich habe gemerkt, dass der Prix Goncourt du Premier Roman, also quasi die Debütkategorie, oft sehr schöne Autoren nach oben fördert. Vor allen Dingen eben auch welche, von denen man oft nicht gehört hat. Und da sind viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Auf denen gucke ich immer. Das heißt, wir haben beide fürs zweite Halbjahr viel vor. Aber bevor es in die Zukunft geht, müssen wir noch die Gegenwart abfrühstücken. Deshalb machen wir schnell weiter mit mehr Musik.
Und damit es schön sommerlich bleibt, tauchen wir jetzt instrumental in das Meer ein. John Butler, der australische Ausnahmegitarrist, hat fast 12 Minuten lang den Ozean vertont. Ganz so lange werden wir ihm jetzt nicht zuhören, aber ein bisschen machen wir uns die Füße nass. Thank you.
Ihr hört Lit My Fire, das Literaturmagazin auf Radio Dreieckland. Und ich gebe direkt an mich selbst ab, denn wir starten mit der Besprechung von Der Duft des Wals. Und den habe ich gelesen. Urlaub in einem mexikanischen Strandresort. Palmen, Sand und Margaritas. Ein Versprechen, schön wie ein Hochglanzprojekt. Prospekt, oh, nochmal. Urlaub in einem mexikanischen Strandresort. Palmen, Sand und Margaritas. Ein Versprechen, schön wie ein Hochglanzprospekt. Das versprechen sich zumindest die Touristen, die sich für einen Urlaub im Hotel Nuevo Gran Palacio entschieden haben. Hugo und Judith wollen mit dem Urlaub ihre kriselnde Ehe retten, während Tochter Ava die Faxen der Erwachsenen schon lange dicke hat und vor allem auf ihrer Zaubertafel zeichnet. Stewardess Celeste lässt den Tod einer Passagierin auf einem früheren Flug nicht los und sie sucht Ablenkung und Erlösung in religiösen Bestrafungsritualen. Derweil ist der Hotelangestellte Waldemar vor allem damit beschäftigt, die Touristen in einem Golfkart herumzukutschieren und zwischendurch seine narkoleptische Kollegin Belen anzuhimmeln. Das ändert sich auch nicht, als ein toter Wal am Hotelstrand angespült wird und kurz darauf explodiert. Die angestauten Verwesungsgase verpesten zwar jeden Winkel der Anlage und belasten die Stimmung vor Ort empfindlich, aber der Urlaub ist schon bezahlt, also macht man natürlich weiter. Im Zweifel halt mit Nasenklammer. Die skurrilen Eigenschaften und Hobbys der Charaktere deuten es schon an. Wir haben es hier mit einer Satire zu tun. Paul Rubin schildert uns den Alltag im Hotel aus verschiedenen Perspektiven. Immer wieder springt er zwischen Hugo, Judith, Ava, Celeste und Waldemar hin und her und folgt ihnen durch ihren Alltag. Das Schema dabei? Die Weißen sind vor allen Dingen mit sich selbst beschäftigt, der Rest räumt hinter ihnen her. Dabei macht der Urlaub niemanden wirklich glücklicher. Hugo und Judith merken nur noch stärker, dass ihre Ehe am Ende ist und flüchten sich in Affären mit Angestellten des Hotels. Celeste wird bei allem, was sie tut, von dem Geist der toten Passagierin verfolgt. Aus diesem Panorama bastelt Rubin einen satirischen Blick auf einen Tourismus, der auf Ausbeutung und leerem Konsum basiert und der im allgegenwärtigen Verwesungsgestank die passende Metapher findet. Allerdings traut er sich nicht, seine Konflikte wirklich eskalieren zu lassen. Das Handeln seiner Figuren hat kaum Konsequenzen, richtige Konfrontationen bleiben fast vollständig aus. Stattdessen stehen eher die kleinen und großen persönlichen Konflikte zwischen den Figuren und ihre charakterlichen Schwächen im Fokus. Kontroverse Fragen, wie etwa die Machtdynamik in den Affären zum einheimischen Personal, werden weitgehend vermieden. Die einzelnen Handlungsstränge bleiben weitgehend nebeneinander stehen, ohne dass die Geschichte an Fahrt aufnehmen würde. Erst auf den letzten 10 Seiten gibt es dann plötzlich doch eine Klimax, die sich allerdings nicht wirklich aus der Handlung ergibt. Insgesamt bleibt gefühlt viel des satirischen Potenzials auf der Strecke, gerade wenn man andere radikalere Genrevertreter wie den Film Triangle of Sadness oder die Serie White Lotus im Hinterkopf hat. Das liegt auch an Rubens Figurenzeichnung. Auf der einen Seite hat er für seine Charaktere treffende kleine Ticks gefunden, die einen Hinweis auf ihren Charakter geben. So ist etwa Hugos Angewohnheit, seine Frau und Tochter als »meine Ladies« zu bezeichnen, auf passende Weise unangenehm. Auf der anderen Seite bleibt aber vieles Statement. Man möchte gern mehr darüber erfahren, warum Charaktere tun, was sie tun, warum etwa Celeste ihr Heil ausgerechnet in religiöser Selbstkasteiung findet, aber das Buch erzählt einem wenig darüber. Die Handlungen sollen für sich sprechen, bleiben aber deswegen öfter im luftleeren Raum hängen. Zudem reden alle Figuren mit der gleichen Erzählstimme, was vor allem bei der Tochter Ava unangenehm auffällt, die nicht nur wie Mitte 30 klingt, sondern aus deren Beschreibung der Schönheit ihrer Mutter auch der Male Gaze spricht. Rubin hat bislang vor allem Drehbücher geschrieben. Und das merkt man dem Text an manchen Stellen an. Die Idee, alle Beteiligten ständig mit absurden Nasenklammern herumlaufen zu lassen, würde als Visual Comedy vermutlich gut funktionieren. Im Text empfand ich den andauernden Verweis auf die Klammern irgendwann aber eher als störend. Umgekehrt entstehen auch Leerstellen. So erfährt man etwa, dass der Gestank auch die nahegelegene Stadt betrifft, aber niemand außerhalb des Hotels scheint sich dafür zu interessieren oder irgendwas dagegen zu unternehmen. Jenseits der Mauern des Hotels endet die Welt, die beschrieben wird. Sie ist eher eine Kulisse für das Hin und Her zwischen den Protagonisten. Auch deshalb hat mich Der Duft des Wals am Ende ein kleines bisschen enttäuscht zurückgelassen. Als Satire fehlt es dem Buch an Biss und an Konfliktfreude. Am Ende funktioniert es am besten als leichte Sommerkomödie, die man am Strand leicht wegschmökern kann, die aber nicht unbedingt einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen muss.
Der Duft des Wals von Paul Rubin ist in der Übersetzung von Jennifer Dummer im Aufbau Verlag erschienen und für 22 Euro im Hardcover erhältlich. Und wir lassen uns jetzt noch einmal treiben mit der britischen Trip-Hop-Band Mojiba und The Sea aus dem Jahr 1998. Leben an der Küste, vollkommen außer Kontrolle und vollkommen befreit.
Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I lift my soul.
Control here, living free. I left my soul.
Bei Lit My Fire kommen wir jetzt zum Hauptgang. Als Buch des Monats servieren wir euch dieses Mal den Roman Irrfahrt des Niederländers Twan Heymans. Worum es in dem Buch geht und was man über den Autoren wissen muss, erzählt euch jetzt Anna.
Donald steht auf seinem Boot, schaut in die Wolken, die sich plötzlich angeschlichen haben, und wartet auf den Morgen. Er hat schon Anker gesetzt und den Leuchtturmwärter informiert, dass er nur auf besseres Wetter wartet, um weiter zu segeln. Bald muss er wohl das Boot sturmfest machen, doch noch blickt er in den Himmel. Drinnen im Segelboot schläft seine 7-jährige Tochter Maria. Er selbst ist schon seit 2 Tagen wach, weil er auf dem letzten Stück Segeltörn aufpassen muss, dass alles glatt läuft. Donald denkt nach über die letzten Tage und über seine 3 Monate auf hoher See. Das schönste Boot hat er vielleicht nicht, keine große Yacht. Aber neidisch auf die Prolls- und Protzboote will er auch nicht sein. Er freut sich, dass die Stippvisite seiner Tochter Maria, die erst vorgestern an Bord gekommen ist, so gut verläuft. Und er ist stolz, dass er alles unter Kontrolle hat. Doch jetzt ist er auf den letzten Metern dieses harmlose Unwetter. Und als der dicke Hagel auf das Deck geprasselt ist, merkt er, dass sein Gefühl der Kontrolle trügerisch gewesen sein könnte. Mit diesem Buch hat Twan Heymans einen Überraschungserfolg gelandet. Das schon 2011 in den Niederlanden erschienene Irrfahrt wurde nicht nur in 10 Sprachen übersetzt, sondern auch verfilmt und hat selbst in Frankreich Literaturpreise abgeräumt. Der Mayrisch Verlag hat nun die deutsche Übersetzung von Ilja Braun herausgebracht. Ein Neuling im Literaturbetrieb ist der Journalist und Schriftsteller nicht. Twan Heymans wurde 1969 in Nijmegen in den Niederlanden geboren. Seine Werke kreisen um Themen wie Identität, Einsamkeit, Natur und die Frage, was einen Menschen eigentlich wirklich ausmacht. Er ist bekannt für seine Geschichten über Menschen in Ausnahmesituationen und für seine Kolumnen im Volkskrant. Sein literarisches Debüt gab er 2007 mit dem autobiografisch gefärbten Buch La Vie Venex, einer Sammlung über das Leben in niederländischen Neubausiedlungen. Der internationale Durchbruch gelang ihm aber 2011 mit Op Zee, unserem Buch des Monats Irrfahrt. Und wir hören jetzt eine Textstelle aus dem Buch, gelesen von Sebastian.
Maria liegt in der Koje im Vorschiff. Sie ist 7. Sie schläft einen Kinderschlaf. Wenn sie nicht schläft, stellt sie Fragen, so wie Kinder das eben tun. Wenn sie einen Tanker am Horizont fahren sieht, möchte sie wissen, was er geladen hat. Warum ein Tanker Tanker heißt. Warum ein Bohrturm bohrt. Ob Polizeischiffe unterwegs sind, will sie wissen, und warum man sich übergeben muss, wenn man seekrank wird. Sie will wissen, wie oft ich mich auf See schon übergeben musste und ob es eklig ist, Kotze im Mund zu haben. Ob sie selbst später auch noch kotzen wird. Und ob man hinterher wieder Hunger bekommt. Ich gebe ihr auf alle Fragen eine Antwort, auch wenn ich manchmal selbst keine weiß. Vor der Ausfahrt aus Tyboren habe ich Hagar angerufen und ihr erzählt, dass Maria die ganze Zeit nur Fragen stellt. Das tut sie aus ihrem Selbsterhaltungstrieb heraus, erwiderte Hagar. An deinen Antworten klammert sie sich fest. Wenn sie keine Fragen stellt, kommt sie durcheinander. Sie ist ein Kind, versteh das doch. Männer verstehen das nicht. Die denken immer, Kinder sind genauso erwachsen wie sie selbst. Sie stellt Fragen, weil sie es wissen will, sagte ich. Das machen Kinder so. Auf diese Art lernen sie etwas. Du verstehst es einfach nicht, sagte Hagar. Kinder denken nicht so logisch wie wir. Logisches Denken müssen sie erst noch lernen. Und zwar von uns. Kinder musst du als halb taub und halb blind betrachten. Nur tastend kommen sie voran. Das ist nicht nur bei Kindern so, sagte ich. Das ist bei mir auch so. Wir sind alle halb blind und halb taub. Alle Menschen. Auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind.
Das war ein Ausschnitt aus Irrfahrt, gelesen von Sebastian. Und jetzt kommen Of Monsters and Men, die in ihrem Song Blackwater 2015 darüber nachgedacht haben, was es eigentlich bedeutet, auf hoher See zu reisen. Thank you.
Wir kommen zur Diskussion unseres Buch des Monats, Irrfahrt von Twan Heymans. Völlig überraschenderweise diskutieren mangels Alternativen Sebastian und Anna.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe mir überlegt, wir könnten uns mal gegenseitig Fragen stellen, weil wir nur zu zweit sind. Und dann ist mir auch gleich was Gutes eingefallen, denn ich habe in der Programmankündigung, die wir ja immer bei Instagram und auf unserer Homepage veröffentlichen, aufgefallen, dass du sagst, es sei ein Buch über Männlichkeit, Familie und Verlust. Und dann habe ich mich gefragt, sind das die Hauptthemen? Was denkst du?
Naja, ich hätte es nicht geschrieben, wenn ich das nicht denken würde. Ich sage nicht, dass es alle Themen sind, aber ich würde schon sagen, dass es zentrale Themen sind. Es gibt relativ, oder es nimmt vor allen Dingen in der ersten Hälfte des Buchs viel Raum ein, wie Donald, ich glaube Donald ist für Niederländer das Passendere, sozusagen über sich nachdenkt, über die Welt, die er verlassen hat, warum er, also für seine 3 Monate, warum er das gemacht hat. Da spielt die Arbeit eine Rolle, da spielt die familiäre Situation eine Rolle. Und ich würde schon auch sagen, es ist der Versuch, da nochmal was zu ändern am Leben. Und deshalb einerseits sozusagen die Familie, die er sozusagen zurücklässt und die er sich dann wieder ins Boot holt, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber zum anderen eben auch die ständige Frage, im normalen Leben ist er da der Mann, der er sein möchte oder möchte er eigentlich lieber jemand anderer sein? Kann er das auf See besser sein? Würde ich sagen, ist ein sehr zentrales Thema.
Das finde ich total spannend, weil ich gar nicht so richtig über Männlichkeit nachgedacht habe. Und ich meine, ich denke ja wirklich bei vielen Büchern über Männlichkeit nach.
True.
Aber ich hatte das Gefühl, bei Irrfahrt befinden wir uns eben wahnsinnig tief im Kopf von diesem Menschen. Und es geht irgendwie darum, was ist da eigentlich los in diesem Kopf? Also ich hatte zumindest den Eindruck, dass ganz früh klar wird, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist also da merkt man sofort, da passt was nicht so richtig zusammen. Aber man kann es auch nicht so richtig erfahren oder so richtig rauskriegen, was das ist, weil man eben so 1:1 in seinem Kopf drin ist. Und dann dachte ich, eigentlich geht es doch um das, was man heutzutage so auf Neudeutsch Mental Health irgendwie bezeichnet, um psychische Gesundheit, um die Frage danach, was ist eigentlich normal und ist dieser Mann eigentlich normal? Und ich habe schon auch gemerkt, er denkt viel über seine Rolle als Vater nach. Aber da fand ich es eigentlich ganz interessant, weil man total merkt, der will ein total guter Vater sein. Das ist eigentlich sein Traum. Er möchte der Vater sein, dem Maria vertraut, zu dem sie kommt, dem sie Fragen stellt. Er will der Vater sein, der sein Kind richtig gut kennt. Und er beschreibt so ganz lange auch, also er ist ganz lange unterwegs gewesen und dann ist ausgemacht, er holt seine Tochter ab, die Mutter eben in eine Stadt geflogen hat. Und dann gehen sie aufs Boot und gehen dieses letzte Stück nochmal zusammen. Und diese Beschreibung von er holt sie ab und sie fahren im Bus und reden mit Leuten und dann gehen sie aufs Boot und er ist ganz stolz, wie seine tolle Tochter, die ja wirklich noch sehr klein ist, dann einfach, weil er zu lange quatscht, das Boot aus dem Hafen rausfährt. Und dann dachte ich, das ist ja jetzt auch nicht so ein klassisches, toxisches, maskulines Ding, der will es irgendwie alles können, sondern der will eigentlich ein toller Vater sein und der will ein ganz tolles Verhältnis haben zu seiner Tochter, die er aber auch richtig gut findet.
Ja, total. Ich glaube aber, das widerspricht sich überhaupt nicht. Ich würde sagen, also Männlichkeit muss ja verrückterweise gar nicht immer toxisch sein.
Was?
Ja, irre, gell? Und sie muss vor allen Dingen auch nicht immer sozusagen nach außen toxisch sein. Und ich würde sagen, es geht da ganz stark um Männlichkeit, aber sozusagen eher darum, wie sich ein Mann ständig an den Vorstellungen, die er von sich selber hat und wie er eigentlich sein müsste, misst. Und zwar nicht immer zu seinem Vorteil. Und ich habe da tatsächlich so Sachen dann rausgehört, die ich aus meinem persönlichen Umfeld auch kenne von Leuten, die dann, wenn sie merken, irgendwas funktioniert nicht, immer sind, ja, ich muss was ändern, ich muss was machen und dann ist wieder gut. Und sozusagen dieses ständig handeln müssen und eigentlich nie sozusagen an das vielleicht wirklich mentale Problem ranzukommen, das ist so ein ganz typischer Mechanismus, der, wie ich finde, in diesem Buch wahnsinnig gut dargestellt wird. Und deshalb würde ich sagen, Männlichkeit und Mental Health hängen da sehr eng zusammen in dem Buch.
Ja, da würde ich, dann verstehe ich das total, was du damit meinst. Und tatsächlich, mir fällt auch diese Situation ein, also er guckt sein Boot an und es ist ein rotes Boot. Es ist jetzt eben nicht das größte Luxusboot der Welt, aber es ist schon ein richtiges Boot und eins, mit dem man sich sehen lassen kann. Und er ist aber eben noch jemand, der so richtig reist. Und dann sieht er eben diese Leute auf den Luxusbooten und merkt eigentlich, ist er neidisch, aber er will das auch nicht sein, sondern er will eigentlich jemand sein, der so ganz selbstgenügsam ist. Und du hast natürlich recht, dass man da auch merkt, wie unterschiedlich diese Männlichkeitsvorstellungen sein können und welche Art von Mann man eigentlich sein möchte, kann eben eine wahnsinnige Belastung werden.
Genau, vor allem, wenn man eben im ständigen Vergleich steht, weil man vielleicht damit sozialisiert sein muss oder damit sozialisiert wurde, eben sozusagen immer zu gucken, wie ist es denn bei den anderen, bin ich im Vergleich dazu eigentlich erfolgreich, weil es sind ja nicht nur die Boote, es ist ja auch bei der Arbeit die anderen Leute, die an ihm vorbei befördert wurden und dass er da auch irgendwie nicht so richtig zufrieden ist. Also es ist überall immer diese sozusagen dieses Vergleichen und sich dann aber selbst versichern müssen, nee, ich mache das schon gut und ich mache es richtig, weil ich es, ja, also weil ich eben zum Beispiel der echte Segler bin, der auch richtig segelt, anders als die, die vielleicht ein größeres Boot haben. Ich würde mal vielleicht sozusagen noch einen Schritt weitergehen und fragen, was für ein Buch das eigentlich ist, so vom Genre. Wir sind ja wir folgen ja einer Reise und da wäre natürlich die Frage, ist es ein Reiseroman? Aber wir haben jetzt auch darüber geredet, es geht viel um Innerlichkeit, ist es eher ein Drama, ist es, ich finde, in der Mitte hat es sogar auch Horrorelemente. Was für ein Buch lesen wir da eigentlich?
Ich fand ganz stark dieses Horrorelement tatsächlich, weil man sitzt da und man guckt diesem Mann zu, der eben, also es spielt in dieser Zeit, wo er gerade diesen Sturm sich anguckt und alles wetterfest macht und diese Tochter ist die ganze Zeit ungesehen unter Deck und er denkt darüber nach und dann reflektiert er über das Abholen und das, was er eigentlich möchte. Und irgendwie merkt man ganz schnell, irgendwas ist da nicht richtig und irgendwas wird da passieren oder ist schon passiert oder sozusagen irgendwas ist nicht so, wie es sein soll. Und von dem Moment an bin ich eben in seinem Kopf, in so einem, also es ist quasi wie so ein Horrorfilm auch funktioniert, dass man die ganze Zeit sich fragt, ist das, was ich sehe eigentlich, kann ich dem vertrauen? Ist das eine Perspektive, die irgendwie was aufmacht? Und ich glaube, ich hatte noch gar nicht so viel gelesen, so den ersten Teil. Und dann habe ich dir geschrieben, Sebastian, ich weiß nicht genau, ob seine Tochter nicht da ist, nicht mehr da ist oder nie da war und es macht mich ganz fertig. Und es ist tatsächlich, finde ich, wahnsinnig smart gemacht, weil manchmal ist es ja so ein bisschen nervig, wenn man denkt, jetzt soll ich mir Sorgen machen, jetzt ist es irgendwie super anstrengend. Aber das ist so subtil, dass man eben so komplett in seinem Kopf ist, dass ich eigentlich sagen würde, Reiseliteratur überhaupt gar nicht. Also das können wir sofort wegmachen.
Ja, also, da bin ich dann auch dabei.
Das ist eine Anti-Reiseliteratur, How Not to Sail the World. Aber es ist ganz stark eine Charakterstudie, es ist ein Familienporträt, wobei es ist eher so ein Personenporträt in einer Familie und es ist ein Thriller auf eine Art.
Ja, ich würde sagen ein Psychothriller, weil er es wahnsinnig gut schafft, sozusagen diese Innerlichkeit dann gerade in dem Mittelteil auch nach außen zu projizieren, wo es dann wirklich eine Episode gibt, die geradezu apokalyptisch wird und selbst wenn man, also ich saß davor und habe auch gemerkt, ja, irgendwas stimmt da nicht und was stimmt da nicht und dann kommen diese Seiten und die treffen einen schon nochmal wie so eine Bugwelle, also mit einer wahnsinnigen Intensität, mit der ich einfach nicht gerechnet hätte und dieses Buch es da schafft, auch so ein ganz starkes Beklemmungsgefühl zu bauen, ist ziemlich stark, deshalb würde ich auch sagen, eigentlich ist es ein Psychothriller über weite Strecken.
Und gleichzeitig ist er nicht so anstrengend. Also ich finde, das muss man auch nochmal betonen. Es gibt ja diese Thriller, wo man die ganze Zeit nicht atmen kann und das ist ganz schlimm. Und ich war schon über Seiten getrieben. Also es gab so einen Moment, da konnte ich das Buch auch nicht mehr aus der Hand legen so richtig, weil es war da einfach so unmittelbar, dass ich dachte, oh je, oh je, oh je, oh je. Und dann gibt es wirklich so eine Zuspitzung. Und tatsächlich, ich glaube, da haben wir auch drüber geredet, man hat manchmal fast so dieses Bild von, ich glaube, du hast es der mittelalte Mann und das Meer genannt, dass man, das ist eine Urgewalt, gegen die er da kämpft. Und das ist so eine ganz, ganz massive Umwelt auch. Und es gab ganz viele Momente, wo ich dachte, nein, nicht so, das kann nicht sein. Und man weiß es eben ganz lange überhaupt nicht. Und dann habe ich irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich dachte, das ist einfach fantastisch geschrieben, dieses Buch. Der Stil ist total gut und es ist jetzt kein großes Geheimnis. Ich liebe es ja, wenn Bücher so eine Sache richtig gut machen. Und ich finde, dieses Buch macht das, was es macht, unglaublich gut, weil auch diese ganz relativ leichte Prosa aus seiner Stimme heraus, das ist eben wirklich aus ihm heraus. Und dadurch funktioniert das total gut. Das hat keine komischen Reflexionsniveaus und keine Zeitsprünge. Also all das Shishi, was man da ja auch machen könnte, um das nochmal zu verstärken, gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt Erinnerungen, da denkt er schon drüber nach. Aber diese Erzählstimme ist für mich unglaublich kohärent.
Ja, also da gehe ich auch wieder komplett mit. Es ist ein Buch, was es ja auch ganz stark schafft, über so eine ganz starke Dynamik zu bauen. Es war am Anfang tatsächlich so subtil, dass ich erst saß und gedacht habe, ich merke, irgendwas ist off. Ist es vielleicht die Sprache? Ist es vielleicht die Übersetzung? Aber je weiter ich reingekommen bin, habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich genau die Absicht und die funktioniert dann sehr, sehr gut. Und dann sozusagen wie auch Tempo reingibt in die Erzählung und Tempo wieder rausnimmt, also wahnsinnig beschleunigt und dann aber auch wieder sozusagen auf das ursprüngliche Erzählniveau, wo die Erzählgeschwindigkeit zurückkommt. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht und vor allen Dingen die zweite Hälfte, die habe ich quasi in einem Rutsch durchgelesen, weil dann auch nochmal so viele Dinge aufgehen, selbst wenn man denkt, man hat ungefähr verstanden, was da passiert. Passiert nochmal viel. Es gibt dann auch nochmal einen Perspektivwechsel am Ende des Buches, der wahnsinnig aufgesetzt wirken könnte, es aber gar nicht tut, sondern sich ganz natürlich ergibt, auch wenn sozusagen nochmal neue Figuren eingeführt werden.
Ich würde auch sagen, ich habe über diesen Perspektivwechsel nachgedacht, weil man ist die ganze Zeit im Kopf von diesem Mann, der auf diesem Boot ist und alles wird immer schlimmer und es ist wirklich ganz beklemmend. Und dann plötzlich schaltet es eben zu seiner Frau, die auf seine Ankunft wartet. Und das kann ja total nervig sein, dass man denkt, da will jetzt jemand eine irgendwie Eindeutigkeit herstellen, dass wir wirklich verstehen, was da ist. Und ich glaube, das Buch hätte auch funktioniert, wenn man es ein bisschen mehr in der Schwebe gelassen hätte, wenn man also am Ende nicht nochmal wirklich gesagt gekriegt hätte, was jetzt die richtige Deutung ist, was das angeht. Aber gleichzeitig hat der Autor das geschafft, da so viele Zusatzinformationen noch reinzunehmen, dass plötzlich auch sozusagen diese Geschichte drumherum, also das, was wir über seine Arbeit gehört haben, das, was wir auch über sie gehört haben, nochmal sich richtig einrichtet und man plötzlich ein Gesamtbild von dieser Figur hatte und gedacht hat, das verstehe ich jetzt. Ich verstehe jetzt tatsächlich besser, was das für eine Figur ist, die ich da gelesen habe.
Ja, das Smarte ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass dieser Perspektivwechsel so funktioniert, gar nicht mal, dass über den Mann so viel Eindeutigkeit erzeugt wird, sondern dass auf einmal die anderen Figuren, also die Frau und die Tochter, auf einmal konkret werden und sozusagen da, dass er stärker über Bande spielt und deshalb funktioniert es gut und wirkt eben auch nicht so platt wie, so sollt ihr das jetzt verstehen, sondern er wechselt halt einfach in andere Köpfe, die von außen drauf gucken und das funktioniert richtig, richtig gut.
Und ich glaube, was man auch nochmal richtig gut merkt, ist, dass die Übersetzung vom Niederländischen ins Deutsche richtig gut funktioniert. Ich entschuldige mich übrigens für alle Dinge, die ich falsch ausgesprochen habe, dass meine Tante vielleicht ein bisschen sauer auf mich, weil die nämlich in den Niederlanden wohnt. Aber ich finde, man merkt die Nähe der beiden Sprachen total, weil sich das wirklich absolut flüssig liest und weil diese Prosa wirklich super gut funktioniert.
Dann bleibt hier nur noch die Frage, für wen ist dieses Buch denn jetzt eigentlich?
Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, für wie viele Leute ich das für ein gutes Buch halte. Weil es nämlich wirklich interessant ist mit dieser psychologischen Ebene und man auch sagen kann, das ist spannend und das nimmt einen mit und das hat auch einen Anspruch. Und gleichzeitig hat es aber schon auch so eine, ich sage es mal auf Englisch, eine Readability, dass man wirklich sagt, ich muss mich mit dem Text eigentlich nicht auseinandersetzen in irgendeiner Kampfart und Weise, sondern ich lese und das Buch erschließt sich mir. Und das ist eine ganz zugängliche Sprache, das ist auch eine ganz klare Geschichte. Es gibt auch, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber es gibt Charaktere und es gibt auch eine Handlung, es passiert auch was. Und für viele Leute ist es ja total schwer, so ein super verkopftes Buch dann durchzulesen. Und ich finde, dieses Buch hat einen total guten Grad bei all diesen Sachen. Und deswegen, wenn man sich auch nur ein bisschen für Literatur interessiert und bereit ist, so ein kurzes Buch über das Innenleben eines Mannes zu lesen, dann sollte man dieses Buch in die Hand nehmen.
Ja, ich würde sagen, die Kunst ist ja immer, das Schwierige einfach aussehen zu lassen. Und dieses Buch ist sehr, sehr gut darin, schwierige Themen, auch komplexe Figuren ganz einfach auslesen, ganz auszusehen zu lassen und auch ganz einfach lesbar zu machen und erschließbar zu machen. Da wir ja schon öfters gesagt haben, dass es eigentlich viel zu viele olle Bücher über so mittelalte Männer gibt, ist es doch super schön, dass es jetzt mal ein gutes Buch über einen mittelalten Mann gibt, der in seiner Midlife-Crisis vielleicht ein bisschen interessanter ist, als es so viele so klassische Erzählungen sind. Wer auf dieses Buch jetzt Lust bekommen hat, der bekommt es im Mayrisch Verlag für 16 Euro. Und wir tauchen nochmal musikalisch in die Fluten ein.
Soak, die Singer-Songwriterin aus Nordirland, erzählt in Sea Creatures von 2015 davon, wie es ist, wenn die anderen Menschen eigentlich Meereswesen sind und man sich selbst so anders fühlt.
Nach dem Hauptgang kommt bekanntlich noch der Nachtisch und den serviert heute Anna, die für euch den Roman Gloss der Amerikanerin Kira Wilder gelesen hat.
Seit einigen Jahren gibt es vermehrt Neuerzählungen griechischer Mythen und Sagen aus einer modernen, oft dann auch feministischen Perspektive. Neu erfunden wurde das Genre natürlich nicht, wie auch alle wissen, die Cassandra oder Medea von Christa Wolf als Schullektüre hatten, aber der Ton ist populärer und die Anzahl der Beispiele ist zahlreicher geworden. Den Startschuss unserer aktuellen literarischen Welle war vermutlich 2018 Ich bin Circe von Madeline Miller. Seitdem hat sich gezeigt, dass das Genre äußerst erfolgreich sein kann und auch für eigentlich alle Altersklassen angeboten wird. Ich muss ja gestehen, dass ich in den letzten Jahren so viele dieser Neuinterpretationen gelesen habe, dass sie mich manchmal ermüden. Denn wo viel geschrieben wird, ist nicht unbedingt alles gut. Und gerade wenn eine Rezeptur auf dem Buchmarkt und auf BuchTok funktioniert, entwickeln sich eigene Verleg- und Verkaufsdynamiken. Umso begeisterter war ich von Gloss, einer modernen Referenz auf den griechischen Hesperiden-Mythos von der Amerikanerin Kira Wilder. Der kompakte Roman bleibt unter 200 Seiten und wurde vom kleinen Verlag Le Fugitif verlegt. Und das ist ein ganz großes Glück für uns. Denn Gloss ist ein literarisches Kleinod, das eine Menge zu erzählen hat. Es ist ein psychologischer Thriller und ein Kriminalroman. Es ist radikal aus der Perspektive dreier junger Frauen geschrieben und reflektiert sowohl deren Blick auf sich selbst als auch die Art und Weise, in der sie von der Gesellschaft gesehen werden. Es ist ein Buch über Essstörungen als Krankheit, ein Text über Genuss, über Abhängigkeit, Befreiung und die Komplexität von Misshandlung und Missbrauch. Aber jetzt nochmal von Beginn an. Die kurzen Kapitel werden abwechselnd aus der Sicht von Ari, Eleni und Hesper erzählt. Die Frauen schreiben manchmal als ich und manchmal als wir. Manchmal treten sie auch als griechischer Chor auf und die Grenzen zwischen den Individuen verschwimmen total. Das Trio hat intensive Monate auf der abgelegenen kalifornischen Farm eines Mannes namens Lee verbracht, wo sie wegen ihrer Magersucht behandelt wurden. Golden Apples heißt dieser Ort. Lee, das wird schnell klar, nimmt ihnen Entscheidungen ab. Er kocht für sie und lässt sie teilhaben am Prozess des Zerlegens, des Schmorens, an der puren Sinnlichkeit des Essens. Alles glänzt, schwimmt, knuspert und läuft. Hier wird die Prosa bildlich, verführerisch, sinnlich auf eine Art, wie man es selten liest. Und Ari, Hesper und Eleni essen, was ihnen vorgesetzt wird. Nur die goldenen Äpfel im Garten sind tabu. Die bewachen und polieren die Frauen natürlich, so wie es auch die Nymphen im Hesperiden-Mythos tun sollten. Die jungen Frauen scheinen ihre Abhängigkeit, ihr Ausgeliefertsein an Lee nicht nur zu genießen, sondern manchmal fast einzufordern. Doch von Beginn an ist deutlich, dass an den Rändern immer wieder Zwang und Angst eine wichtige Rolle spielen. Grausamkeit und auf der anderen Seite der unbedingte Wille nach Lees Anerkennung gehören untrennbar zusammen. Und der Effekt dieser Erzählung ist hypnotisch. Zudem erzählt das Buch nicht chronologisch, sondern in kurzen Kapiteln, die zeitlich vor- und zurückspringen und in ihrer Benennung schon auf die Fäule verweisen, die unter allem Genuss lauert. Denn die Leben der Frauen finden 4 Monate vor dem Prozess statt, 72 Stunden vor dem Prozess oder, das ist dann die Zeit auf der Farm, 1 Jahr vor dem Prozess. Was aber passiert ist, was sie aussagen sollen, was dieser Prozess ist, was dafür sorgt, dass die drei Frauen nach ihrer Zeit auf der Farm sehr unterschiedlich mit ihrem Leben und ihren Erkrankungen umgehen, bleibt lange im Dunkeln. Nur, dass etwas nicht stimmt, das merken wir sofort und fragen uns, warum das Gift noch nicht an die Oberfläche getreten ist und wann es dort ankommt. Wir merken, wie die Frauen ihre Identität bei Lee verlieren, dass sie zu einem imaginierten, perfekten Mädchentyp verschmelzen, sich quasi selbst im Akt des Essens verlieren und schließlich auch in der Selbstbeschreibung keine Frauen, nicht einmal mehr Mädchen sind, sondern dünne Häute, die straff über Saft und Fruchtfleisch gespannt sind. Sie sehen sich als Tiere und doch versichern sie Lee, dass sie ihr Bestes geben, um die beste Sorte Mädchen zu sein. Ihr Hunger, ihre Selbstaufgabe, das Ungesagte im Hintergrund erzeugt eine im ursprünglichen Sinne unheimliche Spannung, die die Erzählung aus der Zeit danach erklärungsbedürftig macht. Und es gibt auch eine Klimax. Der Moment des Bruchs, sowohl der individuellen Identität als auch der einzigen Regel, die es zu geben scheint. Denn am Ende werden die Äpfel gegessen. In einem Akt der Rebellion, dessen Konsequenzen einen Bruch in der Zeit markieren. Die Referenzen zum Hesperiden-Mythos sind klar, aber doch subtil genug und erweitern das Verständnis des Textes ungemein, wenn man sich auf sie einlassen kann. Gloss von Kira Wilder ist ein beeindruckendes, ein sinnliches Buch. Es nimmt seine Charaktere ernst und schafft es, komplexe psychologische Tiefen zu vermessen, ohne sie zu simplifizieren. Auf der Golden Apples Farm ist nichts einfach oder eindeutig. Und davon zu lesen, ist wie ein Rausch, den man nicht verpassen sollte.
Gloss von Kira Wilder ist bei Le Fugitif erschienen und bisher nur auf Englisch erhältlich. Das E-Book ist circa ab 11 Euro zu bekommen, die Printversion kostet 15 Euro. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe von Lit My Fire, eurer Literatursendung auf Radio Dreieckland. Die Sendung wird am 26.06., also morgen, um 13 Uhr wiederholt. Alternativ könnt ihr sie eine Woche lang komplett unter rdl.de finden und natürlich auch alle älteren Beiträge anhören. Wenn ihr unsere Playlist hören und über unser Programm informiert werden wollt, folgt uns gerne auf Instagram. Dort heißen wir litmyfire_literaturmagazin. Unsere nächste Sendung läuft am 24. Juni, wie immer um 20 Uhr. Was wir lesen, ist noch nicht ganz klar, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden wieder was Gutes raussuchen. Falls ihr bis dahin noch mehr Lust auf Literatur habt, läuft am 10. Juli um 16 Uhr außerdem das lesewütige Kaffeekränzchen.
Und wir verabschieden uns mit einem Klassiker von 1977 aus dieser Sendung. Come Sail Away, der Titel des Songs der US-amerikanischen Rockband Styx, ist hier sowohl als Versprechen als auch als Aufforderung zu verstehen. Schön, dass ihr heute dabei wart.
Set an open course for the virgin sea, 'cause I've got to be free. Free to face a life that's ahead of me. On board I'm the captain, so climb aboard. We'll search for tomorrow and every shore, and I'll try, oh Lord, I'll try to carry on. Reflections in the waves spark my memory. Some happy, some sad. I think of childhood friends and the dreams we had. We lived happily forever, so the story goes. But somehow we missed out on the pot of gold, but we'll try.